NDR Info. Intensivstation.
Mit Stefan Fritscher am Mikrofon.
Ich glaube, darauf sind wir vorbereitet.
Ja, das ist schön. Aber keine Angst, wir wollen die Regierung ja nicht stürzen, bevor es überhaupt eine Regierung ist. Wir schreiben Montag, 28. April, und wir schauen zurück. Am Anfang einer doch entscheidenden Woche. Die CDU hat Ja gesagt zum Koalitionsvertrag. Und jetzt warten wir alle auf die SPD-Mitglieder, die diesem grandiosen, tollen Koalitionsvertrag ja auch noch zustimmen müssen.
Naja, man muss schon die Stimmung bei den Genossen und Genossinnen ernst nehmen. Und natürlich ist nicht überall himmelhochjauchzende Stimmung. Das ist ein gemischtes Gefühl.
Franziska Giffey kennt dieses gemischte Gefühl. Irgendwo zwischen Übelkeit und Zwangsjacke. Unser aller Schicksal hängt also jetzt am Votum von 360.000 Genossinnen. Wenn die das ablehnen, dann, sagen viele, erleben wir unser blaues Wunder. Frei nach dem Motto, wenn du kein Knoblauch über die Tür hängst, dann kommt der Vampir oder die Vampirin.
Es bleibt festzuhalten, dass dieser Koalitionsvertrag, der hier vorgelegt wurde, eine Kapitulationsurkunde von Friedrich Merz ist.
Also gehen wir mal davon aus, dass nur die Vampire selbst Lust auf Vampire haben. Und man muss ja auch sagen, dieser Koalitionsvertrag, der ist alles andere als blutleer.
Viele, die uns heute kritisieren, werden uns auf Dauer noch dankbar sein dafür.
Ich bin's ja jetzt schon. Endlich wieder eine gelernte große oder besser mittelgroße Koalition mit einem großen Koalitionsvertrag und einem noch größeren Koalitionssondervermögen. Was man damit alles machen kann.
Wir werden Überstunden, wir werden die Aktivrente, wir werden die neue Grundsicherung, wir werden das Ende der Freiwilligen, wir werden die IP-Adressen, wir werden die Kompetenzen bei der, wir werden ein Planungs- und Beschaffungs-, wir werden weitere Maßnahmen, wir werden die Zahl um 8% ergreifen können.
Wir werden. Zwei magische Worte, in denen so viel steckt. So viel Power. So viel, jetzt geht's aber los. So viel, jetzt aber. Und noch mehr. Und ihr werdet euch noch wundern.
Aber es war insgesamt und ist bis heute keine Euphorie. Es ist keine Euphorie.
Was? Doch nicht? Keine Euphorie? Ach komm. Obwohl doch SPD und Union, also ich meine beide jetzt, gut, man wollte es nicht unbedingt.
Woher soll da also Euphorie kommen?
Ja, oh, schade, oder?
Das ist jetzt auch nicht die Zeit für Euphorie.
Okay, also Tristesse wäre doch aber auch nicht oder?
Wir werden einen Aufbruch erleben in Deutschland. Heute sieht es noch keiner, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es klappt.
Sagt CDU Linnemann, der Generalsekretär, der es sieht, aber dennoch nicht Minister werden will, weil er das Arbeitsministerium haben wollte und das jetzt, hey, in anderer Hand ist. Gott, keine Flexibilität, der Junge. Echt seltsam. So lange geackert und jetzt so zögerlich. Wo doch immer drauf bestand, jetzt aber durchstarten. Und jetzt bleibt er Generalsekretär. Wir sehen es noch nicht, aber es wird kommen, weil es kommen muss. Denn die Zinsen für das insgesamt 900 Milliarden Sondervermögen lassen sich ja auch nur aus dem Aufbruch finanzieren.
Wie es guter Brauch ist, werden wir die Prognose noch einmal absenken müssen, und zwar um 0,3% für das Jahr 25 auf 0,0.
Ach komm, Habeck, letzte Pressekonferenz als geschäftsführender Wirtschaftsminister, da hätte er auch mal was anderes verkünden können, ja? Hätte sagen können, hey, es könnten auch 2 oder 3 werden, ich sag das hier, weil Wirtschaft ist Psychologie und eine Null zieht runter.
0,0.
Und eine 0,0 gleich mal doppelt.
Nochmal zurück. Auf Null.
Auf Null.
0,0.
Ich bin jetzt im Einklang. Lass alles los, schau mich nicht um.
0,0.
Alles auf Null.
So eine Null kann ja aber doch auch der Anfang sein. Der Anfang von etwas ganz Besonderem.
Die Erzählung ist, dieses Land soll wieder funktionieren. Den Menschen soll es wieder Freude machen, zu arbeiten, ihre Freizeit zu genießen. Das Land funktioniert. Und wir haben wieder Wachstum, Beschäftigung und wir kommen raus aus dieser schlechten Stimmung.
Genau, im Winter gibt's Schnee, Twix heißt wieder Rider und der Kuhlenkampf-Avatar moderiert zusammen mit Kai Pflaume. Einer wird gewinnen, XXLKI. Oh, das wird schön, freuen wir uns gemeinsam drauf.
Es wird ein kleiner und kann ein kleiner Bestseller werden, denn jeder Satz um jedes Komma wurde gerungen.
Der Koalitionsvertrag. kleiner Bestseller. Ach was, es ist ein großer Bestseller. Es ist doch jetzt schon das meistverkaufte Fantasy-Buch überhaupt. Und es liest sich auch als Drehbuch. Das Drehbuch zu einem ganz besonderen Film, der parallel zum Regierungsstart in unsere Kinos kommt.
Er hat den unbedingten Willen zur Macht. Aber er hat auch ein Problem.
Herr Löhle, ich bin's, die Saskia.
Friedrich Merz will endlich Gerechtigkeit für 16 Jahre.
Wir schaffen das.
Damals ohne ihn. Die Schmach sitzt tief. Doch für Gerechtigkeit braucht er die SPD.
Jetzt machet mir hier Rambo-Zambo-SPD-Style.
Er will die Macht. Um jeden Preis.
Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst.
Ein Vertrag. Ein Koalitionsvertrag. Aber er hat die Rechnung ohne sie gemacht. Und er musste auf vieles verzichten.
Irgendwann oder vielleicht auch niemals werde ich einen Gefallen von dir erbitten. Dann können wir vielleicht nochmal drüber reden. Vielleicht aber auch nicht.
Aber vor allem wollte er sparen. Doch sie löst die Bremse.
Ich weiß, dass ich jetzt einen sehr hohen Kredit in Anspruch genommen habe, auch was meine persönliche Glaubwürdigkeit betrifft.
Und da nahm er den Kredit, den sie immer wollte.
Ich schieb es dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Doch der Preis wird ein teurer sein. Jetzt ist er ihr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Jetzt gehörst du mir, Friedrich. Jetzt bist du mein Knecht und ich mache mit dir, was ich will.
Friedrich Merz in seiner Paraderolle. Ein Mann, der eine Frau unterschätzt hat.
Tja, scheiße gelaufen. Schon wieder.
Und Saskia Esken als Donna Corleone in Die Sozialdemokratin. Teil 1. Im Koalitionsausschuss hört dich niemand schreien. Wenn die SPD-Basis zustimmt, demnächst auf offener Bühne im Reichstag.
So, da hat ja die Saskia extrem gut mitverhandelt und wird jetzt gerade so gemobbt. Ja. Irgendwie wollen sie alle nicht mehr. Keiner sagt offen, wir brauchen sie. Alle drucksen so ein bisschen herum. Ja, Saskia, nee. Also ich muss persönlich sagen, ich freue mich, dass sie noch da ist und dass sie das alles so durchhält.
Es gibt also doch Leute, die sich freuen, dass ich noch da bin.
Ja, sie nehmen es mit Humor, aber in ihrer Partei hört man häufig, sie würden an ihrem Stuhl kleben.
Es ist genau umgekehrt.
Sie kleben nicht an ihrem Stuhl?
Der Stuhl klebt an mir. Und die eigentliche Frage ist ja, wer soll den Parteivorsitz denn stattdessen machen? Manuela Schwesig muss im nächsten Jahr ihr Bundesland gegen die AfD verteidigen. Anke Rehlinger regiert das Saarland sehr erfolgreich. Franziska Giffey ist auch mit irgendwas beschäftigt.
Ja.
Sie sehen, der Stuhl klebt an mir.
Und wenn die Partei Ihnen den vor die Tür stellt?
Es ist ein Stuhl mit Rollen.
So nämlich. Stuhl mit Rollen als Synonym für Mobilität, für Flexibilität. Schnell mal irgendwo sein. Schnell mal irgendwo dahin, wo man gebraucht wird. Das ist die Saskia. Respekt. Ich sage mal toi toi toi. Ansonsten, bevor die Regierung anfängt, streitet sie erstmal. Finde ich gut, weil das soll dann während des Regierens nicht mehr passieren. Das finde ich persönlich echt mal was anderes. Mindestlohn 15 Euro, ja, nein, doch, nein, wehe nicht, wehe doch. Oder auch Umgang mit der AfD, ja, nein, ah, normal, bist du irre, ignorieren, vergiss es, Spielregeln sparen.
Grundfrage ist, ändern wir die Spielregeln oder zwingen wir sie nach den Spielregeln mitzuspielen?
Das gab Mecker. Jens Spahn auf dem Weg, die AfD zu normalisieren, meine Güte, mal wieder Riesenaufregung. AfD applaudiert, Esken außer sich. Spahn hat's halt mal versucht, ohne Not. Mit der AfD muss man umgehen, wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch. Ja, erstens ist es keine Oppositionspartei wie jede andere, aber zweitens tun wir das nicht schon. Und wenn AfD-Kandidaten für Ausschussvorsitz nicht gewählt werden, was ist das? Diktatur? Also Spahn, was sollte das? Was es immer soll?
Ich wüsste genau, wie ich hier eine Rede halten muss, damit der ganze Saal auf dem Stuhl steht und tobt.
Ein
herzliches Dankeschön.
Dann ist das für manche ja schon Populismus, für mich ist das was Normales.
Auf Männer und auf CDU, ist das nicht verrückt?
Total verrückt. Also das mit der CDU.
Ich bin Spahn, ich bin Spahn.
Ja, ja, ja.
Ja, entspann dich, du Pfeife.
Ich kann Ihnen nicht das Paradies versprechen.
Das haben Jesko Friedrich und Dennis Kaup von Extra 3 schon vor 10 Jahren getextet. Passt heute noch? Perfekt. Und Spahn ist jetzt auch nach seiner AfD-Testaussage für höhere Weihen vorbestimmt.
Jens Spahn ist ein großes Talent. Ich schätze ihn sehr und er kommt für viele Positionen in Frage.
Und das hat sogar auch die Waschmittelindustrie erkannt. Wir machen kurz Werbung.
Kennen Sie das? Störende Flecken in Ihrer Kleidung, die sich mit Ihren alten Öko-Weichspülern nicht entfernen lassen? Dann testen Sie jetzt. Löst Brandmauern und weicht moralische Bedenken fliederleicht auf. Löst hartnäckige Flecken ganz mühelos, indem es die Flecken zur Wäsche macht. Ganz zart am Original vorbei. Der Hartspüler. Jetzt 100% sparen mit dem Gutscheincode Schwarz zu Blau.
Schwarz zu Blau.
Jetzt, Montag, 28. nachmittags, jetzt steht das eine Bein der Regierung, die Unionsministerriege. Lass mal sehen, Wadefuhl außen, da kann sich die Welt aber mal warm anziehen. Ob der die feministische Außenpolitik, naja. Karin Prien, Bildung, 2+, würde ich sagen, setzen. Verkehr, Patrick Schnieder. Patrick wer? Naja, schlechter kann man es ja kaum, also, ne. Wen haben wir noch? Nina Wagen, Gesundheit. Nina wieder wer? Ah, Juristin. Jetzt Gesundheit. Naja, vielleicht muss man da auch gar nicht so viel wissen. Carsten, ich bin auch nicht blöd, Wildberger, Digitalminister, bisher Mediamarkt- und Saturn-Chef. Boah, okay, lass mal machen, mal gucken. Und dann Katharina Reiche aus der Energiewirtschaft, war früher mal im Bundestag, soll sich auskennen, ja. Also ich würde sagen, bunter Haufen, Merz würde es anders sagen, würde sagen, hochkompetent, Frauen berücksichtigt, Job done. CSU wird mit Dobrindt antreten als Innenminister und wir dürfen jetzt noch endlich auf die SPD gespannt sein. Was wird aus Saskia? Große Frage. Wo rollt ihr Stuhl hin? Ich würde sagen, nochmal toi, toi, toi.
Wir wollen ein Land sein, das es einfach wieder besser macht in der Vergangenheit.
Intensivstation, die Radiosatire mit dem Monatsrückblick. Gerade vor ein paar Tagen feierten wir ein absolut herausragendes Ereignis. Jawohl, YouTube wurde 20 Jahre alt. Im digitalen Zeitalter 20 zu werden, das ist ja wie wenn du analog 200 Jahre alt wirst. Der erste kaum erkennbare Clip bei YouTube war wohl ein Mann im Zoo. Einer der Gründer von YouTube, Javid Karin, mit deutschen Wurzeln übrigens, das sah so aus.
Elephants. Cool thing about these guys is that they have really long trunks. And that's cool.
Was für ein Dokument der Zeitgeschichte. Elefanten haben lange Rüssel. Das hat ähnliche Qualität wie die ersten Worte, die durch das erste Atlantikkabel 1858 gingen. Glory to God in the highest. Oh. Ja, da läuft einem ein kleiner Schauer über den Rücken. YouTube gilt ja als menschheitsprägendes und zivilisatorisch bedeutsames Medium, ohne dass wir in unserer Entwicklung kaum da wären, wo wir sind. Allein die Milliarden von Tutorials zeigen uns die Wege, die wir alleine nicht mehr gehen können. Und das werden zunehmend mehr. Irgendwann verlieren wir die Grundbedürfnisse und dann kann uns nur noch das YouTube-Tutorial weiterhelfen.
Atme mit mir gemeinsam. Atme durch die Nase ein und dann atme langsam durch deinen Mund aus.
Gut, dass es YouTube gibt. Insofern ist es auch wissenschaftlich wichtig zu wissen, wie das alles angefangen hat, das Zeitalter des YouTubiums, neben dem Mesozoikum und der Kreidezeit eines der wichtigsten Zeitalter der Entwicklung überhaupt. Also bin ich einigermaßen stolz jetzt, einen der führenden Wissenschaftler im Bereich der Erforschung des YouTubiums bei mir im Studio zu haben. Vom Präkambrischen Institut der Universität Worpswede, Herr Dr. Bernward Schnipsel. Hallo Herr Schnipsel, schön, dass Sie in der Intensivstation sind.
Dankeschön.
Herr Schnipsel, Sie graben sich in die tiefsten Sedimente der YouTube-Geschichte. Was finden Sie da?
Tja, wenn wir das wüssten. Bei Artefakten aus dem Früh-YouTubium sind die Pixel oft schon so beschädigt, dass wir nach Tonspuren mühsam auf den Inhalt schließen müssen. Hören Sie mal hier. Tja, nach langwieriger Forschung konnten wir den Fund einer Junggesellenfeier 2007 in Niedertaufkirchen zuordnen, nachdem wir diesen zweiten Teil hier freigelegt hatten.
Ah ja, verstehe. Mhm. Was verraten diese Funde denn über die Nullerjahre, also das beginnende Früh-YouTubium?
Viel. Hm. Wir sehen bei manchen Funden sogar die Politik der damaligen Zeit in einem neuen Licht. Dazu vielleicht als Beispiel ein kurzer Ausschnitt aus einer Rede vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder zur Eröffnung eines Heliumwerks in Neuenstadt am Kocher.
Genossinnen und Genossen, was ihr vorhabt.
Das ist der richtige Weg, damit auch Kinder aus armen Familien...
Das ist ja absolut unglaublich.
Ja.
Die Videoplattform YouTube war aber doch von Anfang an nicht nur auf Politprominenz, sondern auf Content des ganz normalen Users fixiert. Mhm. Finden sich da auch Einblicke in das Leben der Menschen damals?
Oh ja, hören Sie mal dieses Beispiel einer Pilates-Stunde in einem Fitnessstudio in Pirmasens.
Ah, ja. Sind Sie ganz sicher, dass es sich hier um Pilates, also...
Doch. Beim genauen Hinhören erkennen Sie das typische Quietschen einer Pilates-Matte. Achtung. Hören Sie?
Ja. Ja, Sie sind ja der Experte. Vielleicht noch ein ganz anderes Beispiel für einen Fund, der Sie überrascht hat?
Da hätte ich noch etwas aus dem Spät-YouTubium um 2024. Können Sie hören, was das ist? Na, nochmal hören.
Das könnte sowas sein wie ein... Weichkäse, der aus 2 Zentimeter Höhe auf eine Tischplatte fällt?
Nicht schlecht, aber nein. Das ist Bundeskanzler Scholz, der mit der Faust auf den Tisch haut, um die Ampelkoalitionäre zur Raison zu bringen. Haben wir aber auch nur rausgefunden, als wir den Fund weitergehört und dies hier entdeckt haben.
Ah, und was war das?
Das ist Christian Lindner beim Verlassen des Tagungsraums.
Herr Dr. Schnipsel, fantastisch. Jetzt natürlich die unvermeidliche Frage am Schluss. Welches ist denn das Video, das Sie in der langjährigen Beschäftigung mit dem YouTubium am meisten persönlich berührt hat?
Ganz klar, der Nashornfurz. Etwa um 2006 bis 2007. Nageln Sie mich da nicht fest.
Nein, wie könnte ich auch? Dann sag ich mal herzlichen Dank für Ihre herausragende Forschungsarbeit auf dem Gebiet des YouTubiums.
Bitteschön.
Und alles Gute für Sie. So, diese Zeit ist auch eine Zeit des Abschieds, eine Zeit des Dankesagens, eine Zeit des Vermissens. Sind Sie uns nicht ein bisschen ans Herz gewachsen, mal ganz ehrlich? Der Habeck, der jetzt nicht sagt, was er mit seinem Bundestagsmandat macht, zerknüllen, überschreiben, in die Ecke stellen, anbeten, verlosen, keine Ahnung. Aber der Habeck hat sich auch tatsächlich um die Satire verdient gemacht. Wir haben über 3 Jahre sehr gut von ihm gelebt, müssen wir ehrlich sagen. Er war fast sowas wie ein freier Mitarbeiter der Redaktion. Er hat uns inspiriert, hat uns eingeheizt, uns Fragen gestellt und die passenden Antworten gegeben.
Das wäre wirklich mit in die Zitrone gebissen oder mit Zitronen oder mit Steinen oder was immer gehandelt. Dass wir uns, darf ich das mal in meiner Sprache sagen, nicht gegenseitig verarschen. Da muss man jetzt nicht lange um den heißen Brei herumliegen.
Tja, das war er, Robert Habeck. Im Namen der Redaktion sage ich danke für 3,5 tolle Jahre. Wir wünschen Ihnen auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute. Und auch noch einer war klasse. Karl der Lauterbach, der sich selbst immer so wunderbar pointieren konnte. Ein Minister und Parodeur in einem. Was haben wir alles von ihm gelernt? Man kann auch ohne Satzmelodie Menschen in seinen Bann ziehen. Man kann auch mit wenig Inhalt viel sagen. Man kann auch mit 5 Bällen jonglieren, auch wenn man nur 3 in der Luft hat. Ha, danke, Karl Lauterbach.
Ich versuche wirklich immer, das Beste für die Bevölkerung noch rauszuholen. Meine Überzeugung ist immer, das Maximum für die Leute rauszuholen. Das Maximum ist immer schon gewesen. Ich versuche, das Maximum aus der Lage rauszuholen. Der Abgeordnete Lauterbach hat immer versucht, das Beste für die Bevölkerung herauszuholen. Ja. Ich habe das gemacht, um noch etwas rauszuholen.
Das ehrt Sie.
Ja, und dann noch der Chef im Ring mit der Richtlinienkompetenz, die dann zweifelhaft wird, wenn die Linie nicht erkennbar ist und nur die Kompetenz bleibt, die aber ebenfalls eher im Verborgenen blieb. Unser Olaf. Er hat uns so oft in seinen Bann gezogen. Wir haben bei ihm so oft bestellt, unter vielem anderen auch Führung, dass er es schließlich von der Karte streichen musste.
So, was darf's denn sein für Sie?
Ich hätte gern zweimal Führung, bitte. Hamburger Art.
Ach, tut mir leid. Führung ist aus.
Hä? Sie haben das doch hier groß auf der Karte stehen.
Ja, ich weiß, aber es gab in der Küche Abstimmungsschwierigkeiten. Also, tut mir leid. Ich kann Ihnen aber das Zaudermenü empfehlen.
Was ist das genau?
Das ist ein Berliner Zögerling in Harmoniesoße. Hm. Sehr zu empfehlen.
Klingt interessant. Was gibt's denn dazu?
Dazu gibt's Kompromissknödel.
Ah, nee, die mag ich nicht. Da kaut man immer so lang drauf rum. Haben Sie vielleicht Basta dazu?
Nur noch die Basta Macaroni. Hm. Aber zum Zaudermenü, ich weiß nicht. Also zur Führung hätten die besser gepasst. Aber wie Sie wollen. Zweimal Zaudermenü, also mit Basta. Und zum Trinken?
Große Flasche stilles Wasser, bitte.
Ah, das passt. Danke. Kommt sofort. So war er, der Olaf. Und jetzt noch der Zapfenstreich. Heute am Montag rätseln ja alle noch, welcher Song es denn wäre, der passend wäre für ihn. I Did It My Way wird er vielleicht zum Zapfenstreich wünschen? In der Version des Unverstandenen, des Mystikers? I Did It Absolutely and Only My Own Way, Which Was The Right Way? Oder vielleicht I Don't Remember? Oder When You Say Nothing At All?
You say it best. Say nothing at all.
Wir werden es abwarten müssen. Auch er hat uns mehr als inspiriert durch Interpretationsfreiräume.
Ja, könnte ich. Das war's.
Er hätte können, aber er tat es nicht. Darauf ein doppelter Kumm auf Ex.
Hey Leute, hier ist Olaf Scholz. Ja, ich weiß, ihr hattet es nicht immer einfach mit mir. Und jetzt trete ich ab. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, eines ist für mich sicher. Ihr werdet mich vermissen. Ich verabschiede mich als Kanzler aus dem Parlament. Ciao.
Und ja, ich weiß,
was ihr jetzt von mir denkt. Ja, endlich ist er weg. Der Atze mit der Glatze. Fängt der an zu reden, hol ich mir eine Matratze. Stimmt schon, mein Charisma und Ausstrahlungskraft sind die von einer Packung Sauerkrautsaft. Ich weiß. Und es stimmt, dass die Ampel voll zerstritten war.
Warum hast du mich entlassen, Olaf?
Kein Kommentar. Aber auch wenn ihr mich jetzt natürlich disst, ja. Ich bin sicher, dass ihr mich schon sehr bald vermisst. Ja. Dann, wenn ihr umgeben seid von Weitsicht und Genie.
Nobody knows the system better than me.
Ich war euch zu stoisch, der Beliebtheitswert nie traumhaft. Aber ganz im Ernst, wenigstens war ich noch glaubhaft. Viel Vergnügen mit der ganzen Clique Scharlatane, mit den Lügen Kickels und mit all den Erdoganen. Wer brüllt am stärksten, bricht das nächste Tabu. Hm? Der Langweiler wird euch fehlen, sag ich nur dazu. Yeah. Jetzt bin ich für euch die Flasche. Doch ihr werdet euch nach Videos sehen in meiner Aktentasche. Er ist weg, höre ich euch freudig grölen. Doch ihr wünscht euch bald, den Scholzomat wieder zu ölen. Jetzt ruft ihr, Mann, endlich wechselt er den Dienstgrad. Bald, der sah immerhin nur aus wie ein Pirat.
Also, kleine Träne habe ich jetzt doch im Auge. Tschüss, Olaf. Wir werden uns erinnern. So wie du dich auch. Hoffentlich. Aber wir sehen uns ja, also wir dich im Bundestag. Insofern ist es nicht ganz so schlimm. Also jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Friedrich Merz, den wir hier als nächsten freien Mitarbeiter begrüßen können. Wir kennen ihn ja. Er wird liefern, ja, das wissen wir. Ihm bleibt auch gar nichts anderes übrig. Und wir können uns jetzt schon mal einen Reim auf ihn machen. So, Herr Merz, Koalition steht. Wie geht's den Knochen?
Naja, es waren anstrengende Wochen.
Und irgendwie mit wenig Lobgesängen.
Ja klar, das bleibt einem nicht im Anzug hängen.
Okay, aber jetzt mal ehrlich, wer ging denn hier wem auf den Leim?
Die Bildung einer Koalition ist doch kein Abzählreim.
Naja, aber trotzdem eine Menge Ministerien, die für die SPD abfielen.
Wo wir jetzt Hütchen spielen.
Okay, Tabuthema. Man hört, Sie waren ansonsten erfinderisch.
Innenpolitisch, sozialpolitisch. Auch außenpolitisch, wirtschaftspolitisch, migrationspolitisch.
So viel Politik. Und das bis spät in die Nacht.
Wir haben auch teilweise herzlich gelacht.
Ha, das hilft. Aber Stichwort Umgang mit der AfD. Was, wenn man sich jetzt doch streitet?
Ich glaube, darauf sind wir innerlich emotional vorbereitet.
Aha. Und bei den Versprechungen vorher kann man sich ja doch leicht verheben.
Ja, klar. Ich bin ja auch mit einem Kredit, den ich in Anspruch genommen habe, in diese Koalitionsverhandlungen gegeben.
Aber echt jetzt, Herr Merz. Also bei den Vorhaben, wie lange, bis wir es alle raffen?
Also, wenn man es gut macht, kann man es vielleicht innerhalb von 2 Jahren schaffen.
Wir hören, die steuerfreie Aktivrente kommt. Darauf gibt es sicher einen Run.
Das finde ich eine tolle Idee. Kommt nicht von mir, kommt von Carsten Lindemann.
Okay, klingt irgendwie so richtig groß.
Wir machen das schnörkellos.
Jetzt mal bitte konkrete Auskünfte.
Diejenigen, die 67 sind und bleiben wollen, kriegen 2000 Euro steuerfreie Einkünfte.
Da will doch jeder 67 bleiben und Einkünfte bekommen. Bezahlbar?
Ich würde mal sagen, ein Potenzialwachstum von 2% in Deutschland ist erreichbar.
Ist ja wie beim Häuptling, der spricht und endet mit Hau.
Also lieber mit Bescheidenheit starten, es gut machen und die Leute sagen, wow.
Okay, wow. Was noch? Das Deutschlandticket fährt an die Wand?
Muss auch bezahlt werden und deswegen steht es auf dem Prüfstand.
Ah, noch was. Dem Kiffer sein Bubatz. Du weißt.
Ich habe gelernt, was das heißt.
Okay, also kommt das Bubatz-Verbot jetzt doch in Betracht?
Wir haben auch wirklich herzhaft gelacht.
Das gehört ja dazu. Können wir jetzt noch ein Motto ableiten?
Dass die Menschen wieder Freude daran haben, zur Arbeit zu gehen, morgens aufzustehen und sagen, es macht Spaß, in diesem Land zu arbeiten.
Ja, dann viel Spaß. So viel Optimismus. Wie machen Sie das bloß?
Wir machen das schnörkellos.
Intensivstation mit dem Rückblick auf den April. Und was hatten wir doch noch an politischen Randnotizen? Naja, Hamburg, Koalition, SPD und Grüne geht lautlos weiter. Man könnte auch langweilig sagen, obwohl die Vizechefin von den Grünen, Katharina Fegebank, hatte ja einen Jobwechsel von Wissenschaft zu Umwelt.
Mein Herz blutet, aber es freut sich gleichermaßen sehr, denn ich werde eine spannende neue Aufgabe antreten als Senatorin der BUKEA, also der Behörde für
Umwelt, Klima, Energie.
Ja, genau, der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft.
Gut, okay, das üben wir nochmal. 4 Disziplinen in einem Ressort, das ist auch schwer. Was hatten wir noch, was wir kurz erwähnen müssen? Ach ja, ja, Günter Netzer.
Das ist eine Ehre für mich, was ich hier erlebe. Und diese Ausstellung präsentiert Dinge von mir, die mich tief berührt haben.
Der erste Popstar auf dem Rasen, Günter Netzer, bekommt eine Sonderausstellung im Deutschen Fußballmuseum und war bei Eröffnung schwer gerührt. Ich könnte jetzt nochmal mein Taschentuch rausholen. Und alle Anwesenden zollten ihm Respekt. Es kam zu einer Huldigung. Und dann fiel sein entscheidender Satz.
Jetzt, wo ich nicht mehr spiele, glaube ich, dass ich es besser gemacht werde, als ich wirklich war.
Wie wunderbar. Ha, Grüße gehen raus an viele Überschätzte dieser Republik. Intensivstation, Monatsrückblick, Ende April, Ostern, Heiliges Jahr, Rom. 3 Begriffe, die ultimativ zusammenhängen. Dazu gehört der Papst. Und wer nicht dazu gehört, ist J.D. Vance, US-Vize. Der kam trotzdem am Ostersonntag und bekam sogar Audienz. Ein Foto und ein Wortwechsel. Heidi Klum mäßig. Der Papst verkündete am Ostersonntag noch das Obi et Orbi.
Benedicat vos omnipotens pater et filius et spiritus sancti.
Und da war er ja leider schon schwach und am Ostermontag starb er dann an den Folgen eines Schlaganfalls. Die katholische Welt trauert um einen sehr besonderen Pontifex, der schon von Krankheit gezeichnet war. Aber wenn man ehrlich ist, das Timing war bei Papst Franziskus eigentlich immer ziemlich gut und so auch zum Schluss, am Ostermontag im Heiligen Jahr nach Hause zu gehen. Einen besseren Zeitpunkt hätte es tatsächlich nicht geben können. Bleibt die Frage, möchte man das, wenn J.D. Vance der letzte Besucher war, den man bekommt? Offene Frage, ich wäre da unsicher. Die Trauerfeierlichkeiten und die Beisetzung waren ja sehr bewegend und jetzt wird das Konklave einen neuen Papst bestimmen müssen, ganz nach dem Drehbuch des Films Konklave. Vielleicht wird ja Hauptdarsteller Ralf Hiens jetzt Papst. Gut ausgesehen hat er ja im Film. Viele fragen sich jetzt, wie läuft eigentlich diese Zeremonie ab? Wir erklären das jetzt mal ganz einfach, denn es läuft ein bisschen ähnlich ab wie Wahlen im Sportverein.
Herzlich willkommen zum Konklave. Schön, dass ihr alle da seid.
Wie ihr wisst,
müssen Eduardo, müssten wir nicht zunächst mal über die Sitzungsleitung abstimmen? Du prescht hier vor und führst dich auf wie der Chef. Das finde ich unmöglich. Echt?
Gut, Daniele, stimmen wir ab. Okay. Wer dafür ist, dass ich die Sitzungsleitung übernehme, der hebt bitte die Hand. Mhm. Bis auf Daniele sind alle dafür, damit ist das beschlossen. Und wir können zum eigentlichen Grund unseres Treffens kommen. Wir müssen einen neuen Papst wählen. Aus bekannten Gründen kann Franziskus das Amt nicht weiter ausüben. Irgendwelche Vorschläge?
Also ich schlage Daniele vor.
Ich? Ich kann das auf keinen Fall machen. Ich habe viel zu viel um die Ohren. Ich singe ja noch im Kirchenchor und bin da auch schon Schriftführer. Das frisst total viel Zeit. Mhm.
Wie wär's denn mit dir, Dimitri?
Ich würde das machen. Muss ich nur vorher mit meiner Frau besprechen.
Entschuldige, Dimitri, mit deiner was?
Meiner Frau?
Raus! Verschwinde, Dimitri!
Gut, ich gehe. Aber ohne mich werdet ihr sowieso nicht klarkommen.
Ungeheuerlich, dieser Dimitri. Wie konnte er mit einer Frau so weit... Egal. Eduardo, könntest du dir vorstellen, Papst zu werden?
Also, ganz ehrlich, ich mache hier gerne mit und so, ne? Aber Papst, das wäre mir echt zu nervig. Immer nur Streit, Reform der Kirche, ja oder nein. Und dann immer dieses Segnen und das viele Reisen. Und dann dauernd mischt sich der Vater ein.
Der Vater unser?
Ja, genau. Das wäre mir viel zu anstrengend.
Tja, und nun? Meldet sich irgendjemand freiwillig?
Tja, wenn wir das Amt nicht besetzen können, dann müssen wir vielleicht über eine Fusion mit anderen Kirchen nachdenken.
Wie jetzt?
Ja, wie beim Fußball. Die bilden inzwischen auch alle Spielgemeinschaften von 2 bis 16 Vereinen.
Und mit wem willst du dich da zusammentun? Den Protestanten, diesen Spaltern? Ja. Auf keinen Fall. Ich bin immer noch sauer auf diesen Luther.
Aber der hat doch gar nicht mehr das Sagen, habe ich gehört.
Egal, alle gleich.
Vielleicht mit den Hindus oder den Muslimen.
Nein, nee, das kannst du vergessen.
Ja dann, wenn sich hier keiner zur Wahl stellt und ihr die Idee mit der Glaubensgemeinschaft auch ablehnt,
ja,
dann müssen wir uns halt auflösen.
Was?
Aber unseren Verein, ich meine unsere Kirche, die gibt's doch schon seit Tausenden von Jahren.
Ja, aber unsere Satzung verlangt eben auch, dass wir einen Papst an der Spitze haben. Ohne geht es nicht. Und deshalb sehe ich keine andere Möglichkeit als die Auflösung. Ihr vielleicht?
Oh, Mann, ey.
Was machst du da, Daniele?
Ich rufe Dimitri an.
Intensivstation mit dem Rückblick auf die vergangenen Wochen. Und natürlich müssen wir, und wir können gar nicht anders, auch auf diesen Mann schauen.
Kissing my ass. They are dying to make it here. Please, please, sir, make it here. I'll do anything, sir.
Sie alle kommen und küssen meinen Piep, um einen Zolldeal zu machen. Tja, Donald Arsch, jetzt beliebter als Kim Kardashians Lippen. Obwohl, eigentlich will man ja statt küssen eher treten. Aber dann ist er sicher ungehalten. Also seine Zollshow im Rosengarten des Weißen Hauses mutete ja an wie eine Zeugnisnotenvergabe in der 6B.
European Union, they're very tough. 39%, problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Japan, 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, 52%. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Oh, look at Cambodia, 97%. South Africa, oh, 60%.
Willkommen zurück bei der Zollkonferenz. Hier gibt's weiterhin Spannung pur und ich will gar nicht viel quatschen. Wir schalten gleich zum Topspiel nach Peking.
So ein Spiel habe ich noch nicht gesehen. Wir erinnern uns alle an das Hinspiel, wo die USA völlig überraschend mit 54% gegen China gepunktet haben. Mittlerweile hat sich China vom Schrecken erholt und setzt jetzt voll auf Konter. Gerade sehen wir Gegenzölle von 50%. Trump hat da ein Foulspiel moniert, aber die Weltwirtschaft hat bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Jetzt sind erstmal wieder die USA am Drücker. Sie kommen
Gegenzoll in Brüssel.
Da gebe ich ab nach Brüssel.
Doch kein Gegenzoll. Kommando zurück. Von der Leyen stand im Abseits. Viele hatten hier mit einem frühen Gegenzoll gerechnet, aber hier gibt's noch keine Entscheidung. Man hat lange auf ein 0:0 Zollabkommen gespielt, aber da hat man den Gegner wohl unterschätzt. Die USA setzen weiterhin auf Druck und wie man es von den Gelb-Blauen kennt, am Ende waren es doch zu viele Unklarheiten in den eigenen Reihen. Gibt es mehr Klarheiten in Peking?
Hier schenkt man sich weiterhin nichts. Die USA hat eben noch mal kräftig nachgelegt. 104% gegen China, das hat das Zeug zum Zoll des Monats. Jetzt muss China reagieren. Wer auch reagieren muss, ist Japan.
Ja, auch hier in Tokio ist das Match noch nicht entschieden. Nach dem Hinspiel lag man mit 24 Prozentpunkten hinten. Aber Japan gab sich nicht geschlagen. Die Abwehrzölle stehen...
Strafzoll in Peking.
Strafzoll in Peking. Was passiert in Peking?
Tumultartige Szenen hier im Strafzollraum und plötzlich ein Zollhammer, wie man ihn nur von den Superplayern kennt. Per Fallrückzieher oben links in den Winkel. Unhaltbar für Trump. Somit steht es hier 104 zu 84. Hätte mir das einer vor 2 Wochen erzählt, hätte ich gesagt, erzähl das deinem Friseur.
Eigenzoll in Brüssel.
Wir schauen nach Brüssel.
Eigenzoll in Brüssel. Hier passierte lange gar nichts und dann das. Man stand so schön kompakt in der Zollabwehr. Dann schert Deutschland aus und macht ein Eigenzoll. 14% auf Leberwurst und Gartenzwerge. Wie sagte eins Andi Brehme, haste Scheiße am Zoll, haste Scheiße am Zoll. Zurück ins Studio.
Das Schöne dran, es gibt auch Länder, die mit den USA gar keinen Handel treiben, wie zum Beispiel Kambodscha, werden aber dennoch mit 49% Zoll belegt. Das ist der Trumpsche Prophylaxzoll. Ja, die Märkte gingen mal eben steil, an der Börse wird es etwas anders formuliert.
Ein Kursmassaker, das hier stattfindet, ein Blutbad an den Börsen, wie es genannt wird.
Die Fachwelt, wie der Analyst Moritz Krämer, die sagt es ähnlich.
Ja, das ist frei erfunden, die Zahlen, die er geliefert hat, bezüglich der angeblichen Zölle, die wir erheben. Die Märkte sind da, glaube ich, schon einen Schritt weiter und sagen, nee, mein Freund, das funktioniert so nicht.
Ende vom Lied, die Zölle musste er aussetzen, weil das Chaos ihn zwang. Und jetzt will er Deals und Küsse.
Kissing my ass.
Wenn es nicht so schrecklich wäre. In Sachen Ukraine-Krieg gibt's auch täglich Neues. Interessant ist, dass der US-Friedensplan würdigt, dass Putins Zugeständnis ist, die Ukraine nicht vollständig zu erobern. Also nicht jetzt. Also noch nicht. Ne? Und Putins nächstes weiteres Zugeständnis wird sein, dass er die NATO nicht vor 2028 angreift. Und auch dabei wird Trump applaudieren. Und wer ist überhaupt sowieso an allem schuld? Selenskyj natürlich. In Sachen NATO war es ja sein Außenminister Rubio, der durch die Blume, also den Rosengarten, sagte, wer nicht zahlt, wird eben nicht verteidigt.
So, der Nächste bitte.
Mein Land ist angegriffen worden.
Ah, das ist ja nicht so schön. Um welches Land handelt es sich?
Balti-Litauland.
Wo ist das?
Es ist oben im Nordosten.
Ich schau mal in der Liste. Balti-Litauland. Ja, hier habe ich sie. Sie sind seit wann dabei?
Seit 2004.
Ja, also Sie sind angegriffen worden. Und jetzt?
Wie jetzt? Vertraglich steht mir Schutz zu. Hier, Artikel 5 unseres Vertrages.
Ich kenne den Vertrag. Sie haben aber nicht die Karten in der Hand, um mir zu sagen, was ich tun muss. Im Übrigen habe ich den nicht unterschrieben.
Ja, was? Na und? Ich meine, da verlässt man sich doch drauf.
Okay, schauen wir uns Ihre Performance mal an. Sie haben sich, seit Sie dabei sind, jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Also die Mitgliedsbeiträge sind ja eher Defizite.
Mitgliedsbeiträge?
Ja, Ihre Aufwendungen. Im Schnitt 1,2% Ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung. Sie haben mit dem Geld lieber in Hightech und Energieunabhängigkeit investiert, damit Sie nichts in den USA kaufen müssen. Und jetzt kommen Sie mit Beistandsverlangen. Also, ich bitte Sie.
Aber hier steht's doch. Vertraglich ist zugesichert, dass im Falle...
Vergessen Sie den Vertrag. Sie sagen, Sie sind angegriffen worden. Bei 1,2% statt eigentlich 3% oder besser 5%. Dann bekommen Sie auch nur begrenzte Hilfe von uns. So viel wie 1,2% eben ausmacht.
Dann hätten wir uns das ja alles schenken können, wenn Sie das hier alles in Frage stellen.
Also, ich bin ja kein Unmensch. Sie bekommen Beistand, aber halt nur so viel, wie Sie bezahlt haben. In Ihrem Falle verteidigen wir 66,8% Ihres Landes. Ich gebe Ihnen mal eine Karte, da können Sie einzeichnen, welche Landesteile Ihnen besonders wichtig sind.
Aber ich habe doch hier die Versicherung, dass im Ernstfall...
Guter Vergleich.
Dass... Was?
Es ist bei Ihnen ähnlich wie bei einer Hausratsversicherung. Wie ich sehe, sind Sie leider komplett unterversichert.
Und jetzt? Es geht hier doch aber um Leben und Tod und Werte.
Werte, genau. Also Ihr Wert liegt, wie gesagt, bei 1,2%. Und jetzt sehen Sie mal zu, dass Sie hier in die Karte was einzeichnen, sodass ich das unseren Militärs weiterleiten kann. Da machen Sie dann noch einen guten Deal. Sie zahlen nur ein Drittel ihrer Beiträge und behalten dafür zwei Drittel ihres Landes.
Wissen Sie was? Das ist Vertragsbruch.
Wo wir gerade von Verträgen sprechen. Sie wollen doch sicher für Ihre Verteidigung das eine oder andere Waffensystem einkaufen. Hier habe ich schon mal ein paar Bestellscheine für Sie. Irgendwo müssen Ihre läppischen 1,2% ja schließlich hin.
Donald Trump als Elefant im NATO-Porzellanladen. Ja, noch schickt er ja immer den Rubio vor, seinen Außenminister. Wenn Trump erst persönlich kommt, dann wird's kühl. Wie kühl erfahren wir aber zum Glück aus Pete Hexes WhatsApp-Runde. Ja, Sie wissen, das ist der Verteidigungsminister mit dem Drang zur Öffentlichkeit. Falls er mal wissen will, wo die USA gerade einen Angriff planen. Die Grönländer sind da offenbar auch schon beigetreten. Man will ja sowas vorher wissen. Ja? Also was können wir tun, fragen wir uns, um uns generell effektiv zu wehren? Boykottieren, ja. Gut und schön, aber was und wie?
Sie sprechen mit der Boyk-Hotline. Was kann ich für Sie tun? Sie wollen US-Produkte boykottieren. Klar, da haben wir eine ganze Liste an Möglichkeiten. Sich aber nicht zu sehr einschränken. Gut, gucken wir mal, was wir da finden. Sagen Sie mir doch mal bitte Ihre Unverträglichkeiten. Ja, gesundheitliche. Erdnussallergie. Ja, das ist doch großartig. Dann boykottieren Sie einfach US-Erdnussbutter. Das ist ein richtig starkes Statement. Ja. Boykottline. Eine Kennzeichnungspflicht für amerikanische Produkte im Supermarkt. Ja, da arbeiten wir gerade an einer Boykottampel. Ach, Sie boykottieren auch den Begriff Ampel. Immer noch. Naja, es ist im Grunde eine Farbskala. Von grün, weitgehend unamerikanisch, über gelb, Achtung, kann Spuren von USA enthalten, bis zu gold, geht direkt in die Tasche von Donald Trump. Führen wir sicher bald EU-weit ein, wird gerade noch getestet. Sowas haben Sie auch schon bei Facebook besprochen. Bei Facebook. Merken Sie selbst gerade, oder? Zu StudiVZ wechseln? Ich guck mal, was wir da machen können und ruf Sie dann wieder an. Oder schick Ihnen Fax. Boykottline? Alternativen zu Disney Plus, Prime Video und Netflix? Ja, haben Sie sich schon mal umgeschaut in der ZDF-Media? Hallo? Hallo? Naja. Boykottline? Israelische Produkte boykottieren. Wegen Netanyahu und Gaza und so. Ja, das machen wir hier nicht. Das hat immer so einen Beigeschmack. Nein, nicht die Produkte, sondern Israel-Boykott. Boykottline? Nein, Heinz Ketchup ist natürlich ein amerikanisches Produkt. Ja, auch wenn ihr Opa auch Heinz heißt. Wiederhören. Boykottline, was kann ich für Sie tun? Ihr Unternehmen hat eine Tesla-Dienstwagenflotte angeschafft. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Haben Sie es schon mal mit Aufklebern versucht? Waren nicht feuerabweisend. Ja, das nächste Mal einfach einen von unseren bewährten Asbestaufklebern benutzen, ja? Würden Sie bitte noch kurz in der Leitung bleiben und bei unserer Boykottaufruf-Zufriedenheitsumfrage mitmachen? Ja, unter allen Teilnehmern verlosen wir ein neues iPhone von Apple.
Boykott hat ja auch bereits Elon Musks Autofirma Tesla erlebt. Da ging's richtig nach unten. Er will sich ja jetzt mehr um seine Firma kümmern. Problem dabei, sein Image ist im Keller. Geradezu im Arsch, könnte man sagen. Und da wird es schwer. Es sei denn, er nutzt das geschickt.
Tesla, das neue Modell K. K wie Krach. K wie Karacho. K wie Klimakiller. Kavi, konservativ, speziell für unsere ganz neue Zielgruppe, Rechte. Testen Sie jetzt das neue Tesla-Versprechen.
Für jede Ladung an einer unserer Highspeed-Ladesäulen verbrennen wir einen Eimer Schweröl.
Versprochen. Tesla, das Modell K, garantiert nicht für Grüne.
Intensivstation mit dem Blick zurück. Was mich betroffen gemacht hat, war der Umstand, dass sich die Ukraine über unsere gelieferten Waffen beklagt.
Ein internes Papier der Bundeswehr kommt zu dem Schluss, dass das Großgerät aus Deutschland nicht vollumfänglich einsetzbar sei.
Einige davon passen nicht und sind nicht einsatzfähig, hieß es. Haben Probleme, rosten, schießen nicht, was weiß ich. Die Liste ist lang. Es gab einen internen Bericht, der den Medien und auch uns vorliegt, der das alles ausweist. Schockierend. Ja, der Verteidigungsminister war not amused, die Generalität irgendwie auch nicht.
Na Ströbel, wie kommt eigentlich so ein interner Bericht zum NDR, zum WDR und zur SZ?
Ja, das war eine Leckage, Herr Oberst. Da hatte die Nachrichtensperre wohl einen Ausfall.
Jetzt verhält sich die Geheimhaltung auch schon so wie unser Kriegsgerät im Feld. Ich muss morgen zum Treffen der Koalition der Willigen.
CDU und SPD?
Fast. Ja. England und Frankreich. Und noch eine Menge mehr. Ah. Deswegen lass uns mal durchgehen. Was ist denn mit den Leoparden?
Stehen auf der Liste der bedrohten Panzer.
Bitte?
Sind vom Ausfall bedroht, Herr Oberst. Jeder erste ist nur zu 50% einsatzfähig, jeder zweite nur zu 20%. Jeder dritte allerdings fährt noch.
Fährt? Und schießt?
Ja, da sagen Sie was, Herr Oberst. Jeder zweite von jedem dritten hat ein Problem mit dem Radlager und alle haben ein Problem mit der Reparatur. Also wenn sie an der Front liegen bleiben, ne, wer schleppt sie dann ab? Das ist ja die Frage.
Wieso abschleppen? Reparieren?
Ja, das können nur deutsche Techniker. Die dürfen aber nicht rein, also müssen die Panzer zunächst nach Polen und dann nach der Reparatur wieder zurück an die Front. Gut, das hat aber auch jetzt ein paar Vorteile.
Welche Vorteile?
Naja, der Rückweg ist meistens erheblich kürzer, weil ja die Russen inzwischen...
Ja, danke, Ströbel. Und was haben wir noch nicht?
So gefragt, Herr Oberst, haben wir des Weiteren nicht ein gutes Patriot-System.
Was? Geht auch nicht? Sagen Sie nicht jedes zweite.
Nein, Herr Oberst, jedes.
Jedes?
Also jedes System ist okay, aber nur jedes zehnte Trägerfahrzeug funktioniert. Und es gibt keine Ersatzteile. Deswegen ist jedes dritte ein Ersatzteillager. Jedes zweite unterstützt jedes dritte mit Ersatzteilen, während jedes fünfte auf dem Weg zurück nach Polen zur Reparatur ist und jedes sechste aus Polen zurück an die Front. Aber das hat ja auch Vorteile.
Danke, Ströbel. Noch irgendwas, das nicht taugt?
Ja, die Panzerhaubitze 2000. Die heißt ja nicht umsonst so.
Ströbel, warum?
Ja, wir haben nur 2000 Schuss Munition.
Pro Stück? Das ist doch nicht...
Insgesamt.
Ströbel, mein Gott, was soll ich denn jetzt den Willigen sagen?
Naja, dass wir zwar willig sind, aber gerade nicht unbedingt fähig. Also wie damals in etwa. Bedingt abwehrbereit.
Da schließt sich der Kreis. Große Güte, Ströbel, ich muss denen was präsentieren, was wir dazu liefern. Geld schießt ja nicht.
Wir hätten noch die Fregatte Baden-Württemberg. Die ist gerade wieder zurück in Wilhelmshaven.
Okay, wenigstens was. Die schicken wir.
Ist jetzt aber für den Einsatz im Landkrieg nicht unbedingt, also...
Stopp, Ströbel, keine kleinlichen Bedenken. Das ist die Koalition der Willigen, nicht der Unwilligen. Also packen Sie mir die Unterlagen zusammen.
$400 Milliarden Sondervermögen gibt es jetzt für die Bundeswehr. Das ist ein vierfacher Wumms oder ein doppelter Doppelwumms. Also beides inklusive Bazooka, versteht sich. Also das wird kommen und die Frage bleibt, wer soll denn das eigentlich alles wumsen? Also wer wumst? Die Bundeswehr hat jetzt 190.000 Wumser. Da müssen mehr her. Und die Frage ist natürlich, Wumspflicht? Freiwillig oder verpflichtend? Also verpflichtende Wumspflicht? Würde das einen Wumsschub geben?
In einer Zeit der multiplen Krisen ist es wichtig, wehrhaft zu sein. Deutschland rüstet auf. Deutschland greift zur Waffe. Deutschland braucht den Wehrdienst. Deutschland braucht dich. Wir ziehen ein. Also nicht verpflichtend oder so, ne? Also deshalb melde dich, also wenn du willst, melde dich gerne zum Dienst. Wenn es dir passt, Wehrdienst, also freiwillig, also wenn du dich nicht melden willst, dann aber quasi melde dich ruhig, wenn du Lust hast, melde dich zum Wehrdienst.
Das war der intensive Intensivstation-Rückblick auf den April mit fast allen wichtigen Themen. Und es waren mal wieder unsere wunderbaren AutorInnen dabei.
Also mir muss echt keiner erzählen, was für Typen in deren Reihen sitzen. Das weiß ich.
Ja, trotzdem nenne ich sie gern. Typen wie Peter Stein, Torben Pöls, Richard Berkowski, Antonia von Romatowski, Dennis Kaub und Jesko Friedrich, Damian Correa, das Comedy-Kollektiv Luxan Sander, Florian Neumeier, Christoph Thiemann und Uli Winters.
Wir haben auch teilweise herzlich gelacht. Mhm.
Reicht doch. Besser als ständig, da kommt es ja nicht zum Arbeiten. Am Mikrofon war Stefan Fritsche. Mehr Satirisches gibt's unter vielen anderen auch im neuen Podcast der Kollegen Till Reiners und Moritz Neumeier im Talk ohne Gast. Der lohnt sich immer. Alles in der ARD Audiothek. Und wir sind Ende Mai wieder rechtzeitig da. Bis dahin, wie immer, alles Gute auf der breiten Seite des Lebens.